Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Johanna Herzing. Guten Abend und willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Düstere Aussichten oder vielmehr düstere Gegenwartsbeschreibungen haben dieser Tage Konjunktur. Der Westen ist uneins und schwächelt. Autoritäres Denken und die dazu passenden Politiker weltweit im Aufschwung. Populismus nicht mehr nur in fernen Ländern, sondern vor der eigenen Haustür. In dieser Sendung aber geht es nicht um Abgesänge, sondern um die Fragen nach dem Warum und wie anders. Ivan Krastev und Stephen Holmes stellen wir Ihnen vor mit ihrer Analyse, was der Liberalismus falsch gemacht hat und wie ein geläuterter Liberalismus aussehen könnte. Der Autor Dieter Thome wiederum bricht eine Lanze für moderne Helden als Retter der Demokratie. Ebenfalls ein Buch dieser Sendung. Und Ute Frevert beschreibt, wie Moral den Kapitalismus bändigt. Vieles, was vor einigen Jahren noch als zivilisatorische Errungenschaft galt, wird heute von bestimmten Kreisen geschliffen. Das Bemühen um eine nicht diskriminierende Sprache und ebensolches Handeln beispielsweise, heute von manchen verächtlich gemacht als politische Korrektheit und Gutmenschentum. Ähnlich ergeht es dem Liberalismus. Von Francis Fukuyama einst als Endpunkt der Entwicklung politischer Systeme gepriesen, ist die liberale Demokratie heute unter Dauerbeschuss. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán geht sogar so weit, für sein Land die illiberale Demokratie als Staatsform zu propagieren. Doch warum wird das, was 1989-90 so vielen Menschen in Ost- und Mitteleuropa erstrebenswert schien, also die liberale westliche Gesellschaft, heute so angefeindet? Der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev und der US-amerikanische Rechtswissenschaftler Stephen Holmes finden, der Liberalismus hat es, platt gesagt, selbst verbockt. Das Licht, das erlosch, heißt ihr Buch, und Michael Kuhlmann stellt es vor.
Stephen Holmes und Ivan Krastev rechnen ab mit dem westlichen Liberalismus der Zeit ab 1989. Demokratie und Marktwirtschaft galten damals als Nonplusultra, als leuchtendes Vorbild für die ganze Welt. In Ostmitteleuropa, so erinnern Holmes und Krastev, habe man Nägel mit Köpfen gemacht und versucht, das westliche Modell nachzuahmen. Das politische System, die wirtschaftlichen Freiheiten, auch die Ideale. Das allerdings hatte einen Haken, denn, so die Autoren,
das Nachahmen moralischer Ideale hat, anders als das Entleihen von Technologien, zur Folge, dass man demjenigen, den man bewundert, ähnlich wird. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass man sich selbst unähnlicher wird und das zu einem Zeitpunkt, an dem die persönliche Einzigartigkeit und die Loyalität zur eigenen Gruppe im Zentrum des Bemühens um Würde und Anerkennung stehen.
Aber noch während Polen oder Ungarn sich um Einzigartigkeit, um Würde und Anerkennung bemüht hätten, seien sie der EU beigetreten und hätten geglaubt, sich anpassen zu müssen. Sie hätten den Liberalismus genauso nachgeahmt, wie sie zuvor, wenn auch gezwungenermaßen, den Sowjetkommunismus nachgeahmt hätten. Krastev und Holmes halten dieses Nachahmen aus Sicht der Ostmitteleuropäer für erniedrigend.
Ein Leben als Nachahmer vermengt unweigerlich Gefühle der Unzulänglichkeit, Minderwertigkeit, Abhängigkeit, des Identitätsverlusts und der unfreiwilligen Unaufrichtigkeit. Wir können sagen, dass in Mitteleuropa noch ein besonderes Ärgernis ins Spiel kam, weil die Nachahmer glaubten, zum selben Kulturraum zu gehören wie die Nachgeahmten und zudem davon ausgingen, dass sie eingeladen waren, der freien Welt auf Augenhöhe mit ihren europäischen Nachbarn beizutreten.
Auch auf die Menschen in der früheren DDR dürfte Letzteres, so möchte man ergänzen, noch stärker zutreffen. Die Entfremdung und Demütigung, wie sie die Ostmitteleuropäer ab den 90er Jahren erlebten, sie lieferten aus Sicht der Autoren idealen Nährboden für den heutigen Antiliberalismus. Um Missverständnissen vorzubeugen, Ivan Krastev und Stephen Holmes wollen den populistischen Ungeist in keiner Weise verteidigen. Sie sind überzeugte Liberale, aber sie halten dem Westen seine Arroganz und Ignoranz vor und seine politischen Fehlkalkulationen. Gegenüber diesem Westen verhalte sich Russland nun ganz anders als die osteuropäischen Populisten. 20 Jahre lang habe es noch vorgetäuscht, eine Demokratie zu sein. Dann habe Putin mit der Besetzung der Krim offen auf Konfrontation geschaltet. In den US-Wahlkampf 2016 habe er sich eingemischt, aber nicht, um einen Kreml-freundlichen Kandidaten zu fördern, sondern einzig, um die russische Macht zu demonstrieren. Und nun?
Das Hauptziel der heutigen Außenpolitik des Kreml besteht darin, den angeblichen Universalismus des Westens als Deckmantel zu entlarven, unter dem sehr spezielle geopolitische Interessen zum Vorschein kommen. Sarkastische Nachahmung ist die effektivste Waffe in dieser Kampagne. Wie Amerikaner und Europäer den Zerfall der Sowjetunion feierten, so feiern Russen nun den Brexit und den möglichen Zerfall der EU.
Der Westen macht es ihnen leicht, so die Autoren, denn er trat seine eigenen Ideale mit Füßen. Im Irakkrieg 2003 ebenso wie im Schmusekurs gegenüber Saudi-Arabien. Wie westliche Politiker nun mit einmal begangenen Fehlern umgehen, darin beobachten Krastev und Holmes einen entscheidenden Unterschied. Sie zitieren den US-Präsidenten Bill Clinton, der 1999 bei einem Türkei-Besuch an Amerikas Rassismus und die Sklaverei erinnerte. Und sie ziehen einen Vergleich.
Für Liberale ist das Eingeständnis amerikanischer Fehler ein Vorspiel für die Arbeit an Verbesserungen. Für Trump ist das Bekenntnis, dass die Amerikaner genauso amoralisch sind wie die Russen, Saudis und andere, ein Vorspiel für das endgültige Ablegen aller noch verbliebenen Hemmungen.
Zwischen den USA und ihrem neuen Konkurrenten China werde sich allerdings nicht noch einmal ein kalter Krieg entspinnen. Denn anders als die Sowjetunion wolle China keine Ideologie exportieren. Peking gehe es einzig darum, seine Macht und Würde auf der Weltbühne zu sichern. China sei es gelungen, seine Einparteienherrschaft ins postideologische Zeitalter so wörtlich hinüberzuschmuggeln. Immerhin könne die neue Konkurrenz die Welt zu einem ungemütlicheren Ort machen. Was also tun? Krastev und Holmes zeigen sich in ihrer Antwort als eingefleischte Liberale.
Wir können die weltweit vorherrschende liberale Ordnung, die wir verloren haben, endlos betrauern. Oder wir können unsere Rückkehr in eine Welt ständig miteinander rangelnder politischer Alternativen feiern und erkennen, dass ein geläuterter Liberalismus, wenn er sich von seinem unrealistischen und selbstzerstörerischen Streben nach weltumspannender Hegemonie erholt hat, noch immer die politische Idee ist, die dem 21. Jahrhundert am ehesten entspricht.
Zumal der Antiliberalismus nicht die Spur einer reizvollen politischen Vision zu bieten habe. Wie das aber praktisch aussehen könnte, dieser Frage weichen die Autoren aus. Sie belassen es bei der vagen Hoffnung auf neue, klügere Führungspersönlichkeiten des politischen Liberalismus. Dennoch ist dieses Buch eine Bereicherung. Es erklärt, wie katastrophal sich die verfehlte Politik eines Westens ausgewirkt hat, der seine Spielart des Liberalismus für unübertrefflich und menschheitsbeglückend hielt. Eines dogmatischen Liberalismus, der zwar gegen wirtschaftliche Monopole kämpft, der aber sein eigenes geistiges Monopol verteidigt. Den geistigen Schiffbruch, den dieser Tunnelblick-Liberalismus in Polen oder Ungarn erlitt, dürfte er in der Ukraine, sollte sie tatsächlich einmal der EU beitreten, wohl abermals erleben. Das Buch bietet eine mitunter quergedachte, aber plausible Erklärung, aus welchen geistigen Quellen sich das Verhalten Ostmitteleuropas, Russlands und Chinas gegenüber dem Westen unter anderem speist. Auf die deutschen Verhältnisse gehen Holmes und Krastev zwar nicht ein, aber ihre Beobachtungen der Mentalität in früheren Warschauer Paktländern dürften sich in vielen Punkten auf die frühere DDR übertragen lassen. Und damit liefert das Buch auch bedenkenswerte Erklärungen für Pegida in Dresden, für den Mob von Chemnitz und für das jüngste Wahlergebnis in Thüringen.
Michael Kuhlmann war das über »Das Licht, das erlosch, eine Abrechnung«. Erschienen ist das Buch von Ivan Krastev und Stephen Holmes im Ullstein Verlag. 366 Seiten gibt es für 26 Euro. Die Übersetzung stammt von Karin Schuler. unglücklich das Land, das Helden nötig hat, findet Galileo Galilei bei Bertolt Brecht. Eine Theatersentenz, die sich gut als Motto für das sogenannte postheroische Zeitalter eignet. Also ein Zeitalter, das die Heldenverehrung abgelegt hat, zumindest offiziell. Seit den 90er Jahren kursiert der Begriff vom Postheroismus und er beschreibt nicht zuletzt die Abkehr vom Kriegerischen in demokratischen Gesellschaften. Das eigene Leben im Kampf zu geben, ist heute nicht mehr per se ein Ideal. Wenn aber die demokratische Ordnung selbst unter Beschuss gerät, was dann? Braucht es dann doch wieder Helden? Dieser Frage geht der Philosoph Dieter Thome nach und der Titel seines Buches lässt wenig Zweifel. Warum Demokratien Helden brauchen. Enne Seidel hat es für uns gelesen.
Die Demokratie liegt auf dem Krankenbett. Kein kleiner Schwächeanfall, sondern chronische Erschöpfung, lautet die Diagnose. Überall auf der Welt übernehmen Populisten und Autokraten das Ruder und die Demokratie, ans Bett gefesselt, schaut tatenlos zu. Soweit das beschriebene Krankheitsbild im neuen Buch von Dieter Thome. Dabei, so der Philosoph, stehe das Gegenmittel seit Jahrhunderten in unserem Medikamentenschrank. Nur traue sich niemand, es zu verordnen.
Man könnte meinen, Heldenverehrung sei Gift für die Demokratie. Aber in der richtigen Dosis ist sie eine heilsame Arznei.
Denn Helden, nach der Definition von Dieter Thome, sind Menschen, die für die Demokratie brennen, die bereit sind, alles für sie zu tun. Und die in der Lage sind, in uns allen wieder Leidenschaft zu entfachen für dieses politische System, das trotz aller Schwächen immer noch das Beste sei, das wir haben. Genau diese Leidenschaft brauche es, um der Demokratie eine Zukunft zu entwerfen.
In den Kämpfen, die für die Demokratie und in der Demokratie ausgefochten werden, wird immer wieder neu bestimmt, was diese politische Ordnung eigentlich ausmacht. Entsprechend gibt es für politische Helden viel zu tun. Sie erledigen nicht nur Rettungseinsätze, sondern sie denken auch über den Status quo hinaus und bewegen sich in Bereiche hinein, in denen die Ziele nicht in Stein gemeißelt sind.
Dieter Thome will also die Idee vom postheroischen Zeitalter, in dem wir angeblich leben, widerlegen. Das postheroische Lager allerdings hat gute Argumente gegen das Heldentum. Die Demokratie schätzt den Frieden und die horizontale Gesellschaftsordnung. In ihr sind, zumindest in der Theorie, alle gleich und jeder scheint frei, sein eigener Held zu sein. Wer braucht da muskelbepackte Superhelden, die sich als unsere Retter aufspielen? Helden sind der Inbegriff von Ungleichheit und wirken insbesondere in Friedenszeiten überflüssig. Soweit die postheroische Auffassung. Dieter Thome scheut die Auseinandersetzung mit diesen Argumenten nicht. Im Gegenteil, mit beeindruckender Ausdauer arbeitet er sich an ihnen ab. Damit der Held demokratietauglich wird, empfiehlt der Autor ihm zunächst eine Radikalkur. Er müsse das Image des maskulinen Kriegers, das ihm seit Jahrhunderten anhaftet, dringend loswerden.
Helden können und müssen sich von der uralten Fixierung auf den Krieg lösen. Der Krieg ist auf unerträgliche Weise wahllos. In ihm wird die Gefahr in vollen Kübeln ausgeschüttet und die Menschen werden aufgehetzt oder aufgerufen, sich ihr zu stellen. Mut ist aber nicht nur im Krieg gefragt. Helden sind keineswegs auf ihn angewiesen, um sich zu bewähren.
Die Rettung der Demokratie, so Thome, sei schließlich Bewährungsprobe genug. Nicht jeder allerdings kommt dafür in Frage. Obwohl die Demokratie angeblich keine Helden braucht, wimmelt es aktuell von selbsternannten Heroen. Start-ups tragen das Heldentum im Namen, die Werbung preist die Helden des Alltags und auch populistische Politiker bedienen nur allzu gerne alte Heldenklischees. Wichtig sei daher, die guten Helden von denen im Schafspelz zu unterscheiden.
Der Kapitalist ist im besten Fall ein Pseudoheld. Er verhält sich wie jemand, der ein Kind vor dem Ertrinken rettet und dann gleich ausrechnet, welch fette Belohnung er von den Eltern des Kindes dafür verlangen kann.
Bleibt die Frage, wenn nicht der Krieger, nicht der Kapitalist und nicht der Populist, wer eignet sich dann in der Demokratie als Held? Thome identifiziert Heldinnen wie die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai oder auch mutige Lokalpolitiker wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die nach einem Messerangriff erst recht weitermachte. Aber der Autor analysiert nicht nur unsere politische Gegenwart, sondern schaut weit zurück. In Odysseus sieht er eine Figur mit Fehlern und Widersprüchen und einer sehr wechselvollen Rezeptionsgeschichte. Gerade deshalb eigne er sich als demokratischer Held.
Odysseus spiegelt sich in dem Streit, der in den Interpretationen um ihn ausgefochten wird. Er passt zu dem Pluralismus, der sich in der Demokratie entfaltet.
Insgesamt stützt Thome seine Argumentation auf unzählige Referenzen aus Philosophie, politischer Theorie, Literatur und Kulturgeschichte. Von Jean-Jacques Rousseau bis Robert Musil, wer nicht alles über Helden geschrieben hat. Und dennoch gerät das Buch keineswegs zu einer wissenschaftlichen Abhandlung. Es ist kurzweilig geschrieben, die Stimmenvielfalt hält die Argumentation lebendig und lässt Thomes Plädoyer für ein modernes Heldentum überzeugen. Die deutsche Skepsis gegenüber Heroisierung, Personen- und Führerkult hat gute historische Gründe. Vielleicht aber ist es an der Zeit, den Helden eine neue Chance zu geben. Unser Vertrauen könnte belohnt werden mit dem Überleben der Demokratie.
Warum Demokratien Helden brauchen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus. Geschrieben hat den Titel Dieter Thome, erst bei Ullstein verlegt. 20 Euro kosten die 272 Seiten. Enne Seidel war die Rezensentin. Geschichte der Gefühle heißt das, womit sich die Historikerin Ute Frevert beschäftigt. Was so ein bisschen blumig und weich klingt, ist der offizielle Titel des Forschungsbereichs, den Frevert beim Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin verantwortet. Gefühle, so die Grundannahme, sind zum einen gesellschaftlich normiert und daher auch historisch variabel. Zum anderen spielen sie nicht nur im privaten Bereich eine wichtige Rolle, sondern eben auch in Politik und Wirtschaft. Über die Macht der Gefühle im Deutschland der vergangenen 100 Jahre hat Frevert in diesem Jahr eine Ausstellung eröffnet. Und auch ihr aktuelles Buch befasst sich mit Gefühlen, zumindest im weiteren Sinn. Es geht um die moralischen Ansprüche, die wir an unser Wirtschaftssystem stellen. Fair, solidarisch, nachhaltig soll es sein, nicht ausbeuterisch und egoistisch. Günter Keindelsdorfer über Freverts neues Werk »Kapitalismus, Märkte und Moral«.
Vom biblischen Zinsverbot bis zu den Qualitätsvorschriften mittelalterlicher Zünfte, die das Mindestgewicht von Schwarzbrot oder die Arbeitszeiten von Lehrlingen penibel regelten. Jahrhundertelang unterlag das Wirtschaften moralischen Einschränkungen. Ute Frevert blickt in ihrem Buch zurück.
Handwerkerzünfte und Kaufmannsgilden achteten streng auf die Einhaltung moralischer Übereinkünfte, die die eheliche Herkunft ihrer Mitglieder ebenso betrafen wie deren ehrbar-ehrliche Geschäftsführung. Um das Borgen und Verleihen von Geld spann sich ein engmaschiges Netz aus Vorurteilen und Verurteilungen. Geldverleiher standen weithin im Geruch, skrupellose Wucherer zu sein.
Der Kapitalismus, in den 1760er Jahren auf den britischen Inseln entstanden, machte Schluss mit einer Vielzahl dieser moralischen Begrenzungen. Alle Macht den Märkten, so lautete der Schlachtruf der Marktapologeten, die seit den stürmischen Tagen des Manchester-Liberalismus den Wind der geschichtlichen Entwicklung in ihrem Rücken wussten.
Die kapitalistische Marktwirtschaft hielt vorgeblich nichts von Moral. Dafür umso mehr von effizienten Ergebnissen.
Fasst Ute Frevert die Entwicklung der letzten 250 Jahre zusammen. In 6 zusammenhängenden, jeweils etwa 20 Seiten umfassenden Essays untersucht die Berliner Historikerin das spannungsreiche Verhältnis von Markt und Moral. Ihr Befund ist eindeutig.
Also eine Moral des Kapitalismus gab es nicht. Diese Moral ist eben gewissermaßen von außen immer wieder eingeimpft worden durch Kritiker, die sich an ihm stießen, die vieles an diesem neuen Wirtschaftsmodell nicht akzeptabel fanden und die ihn massiv unter Beschuss genommen haben. Und unter diesem Beschuss, das ist die These des Buches, hat er sich dann, ja, moralisiert. Nicht moralisiert im Sinne von, dass er mit Moral hausieren ging, aber er wurde eben in der Tat fairer, sozialverträglicher, solidarischer.
Ute Frevert analysiert in ihrem Buch die moralisch-politischen Einhegungen, die den Kapitalismus im letzten Vierteljahrtausend humanisiert und damit im Grunde erst überlebensfähig gemacht haben. Von den moralphilosophischen Postulaten eines Adam Smith, der den Menschen nicht so sehr als egoistischen Marktteilnehmer, sondern zuallererst als mitfühlendes und sympathiebegabtes Wesen gesehen hat, über die genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisationen der Arbeiterbewegung, die der Herrschaft der Märkte solidarischere Unternehmenskonzeptionen entgegengestellt haben, bis hin zu moderneren Sozialstaatskonzeptionen, die die Brutalismen eines entfesselten Kapitalismus bis heute gemeinwohlorientiert lindern und mildern. Ein uneingehegter Kapitalismus, so Ute Frevert's Diagnose, würde seine Lebensgrundlagen kannibalisieren und sich selbst zerstören. Vehement widerspricht die Berliner Historikerin dem Harvard-Ökonomen Benjamin Friedman. Der hatte einmal gemeint, die kapitalistische Wachstums- und Effizienzmaschine ziehe quasi automatisch moralischen Fortschritt nach sich.
Nein, da werden die Akteure vertauscht. Es ist nicht der Kapitalismus, der etwas nach sich zieht und damit letztendlich vielleicht sogar selber in Gang bringt, sondern der Kapitalismus ist der Kapitalismus und der Sozialstaat ist der Sozialstaat. Und der Sozialstaat hat sich von Anfang an aus einer scharfen, massiven, auch breiten Kritik an kapitalistischen Prozessen und Strukturen entwickelt. Das ist dem Kapitalismus gewissermaßen abgerungen worden, abgezwungen worden. Das hat er nicht freiwillig gemacht.
Markt und Moral stehen in einem unleugbaren Spannungsverhältnis zueinander. Ute Frevert arbeitet sich an diesen Spannungen ab. Ob sie die Marktmechanismen des Geschlechtlichen am Beispiel der Prostitution untersucht oder den Handel mit Körperflüssigkeiten, der in Teilen der Welt als anrüchig gilt. Ob es um Samenbanken geht, die mit Sperma oder um kommerzielle Blutbanken, die mit Spenderblut Geld machen. Die Historikerin knöpft sich auch den Trend zur sogenannten Unternehmensethik vor, der sich des Wirtschaftslebens in den entwickelten Regionen der Welt mehr und mehr bemächtigt.
Ethik und Moral sind für hartgesottene Manager und Börsianer heute keine Fremdwörter mehr. Seit den 1980er Jahren haben sich Wirtschafts- und Unternehmensethik fest etabliert, in der akademischen Debatte ebenso wie in der Geschäftswelt. Alle Unternehmen, solche des produzierenden Gewerbes allerdings deutlich häufiger als Investmentbanken und Private Equity Gesellschaften, bekennen sich zur Corporate Social Responsibility. Viele haben entsprechende Leitungspositionen und Abteilungen eingerichtet. Doch ist es stets nur Mittel zum Zweck. Und der heißt, sich auf dem Markt besser zu positionieren und höhere Umsätze und Gewinne zu generieren.
Es geht also doch wieder nur um Renditen. Ute Frevert bietet keine spektakulär neuen Einsichten in ihrem Buch. Dass die Lektüre des Bandes dennoch lohnt, liegt zum einen an seiner guten Lesbarkeit, zum anderen an der Fülle an Material, das die Historikerin da auf vergleichsweise engem Raum zusammengetragen hat. Ganz ohne Moral kommt die Wirtschaft nicht aus. So lässt sich der Inhalt des Bands zusammenfassen. Und sei es nur in Form frommer Lippenbekenntnisse.
Kapitalismus, Märkte und Moral. Das neue Buch von Ute Frevert ist erschienen im Residenzverlag. Es hat 151 Seiten und kostet 20 Euro. Unser Rezensent war Günter Keindelstorfer.
Thank you.
Was tun gegen all den Hass, der uns in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Polarisierung so verlässlich begleitet? Neue Behörden, Institutionen, Einheiten gründen, die den Hass zum Beispiel im Netz verfolgen. Das ist die eine Variante. Bastian Berbner, Autor bei der Zeit, hat einen anderen Ansatz. Kontakt hilft, ist er überzeugt. Gegner sollten sich begegnen. In seinem Buch 180 Grad – Geschichten gegen den Hass untermauert er das wissenschaftlich, aber vor allem auch mit Beispielen von Menschen, die die Kurve gekriegt und ihren früheren Hass, ihre Vorurteile abgelegt haben. Christina Jansen mit ihren Leseeindrücken.
Das Jahr 2016. In den USA gewinnt Donald Trump die Präsidentschaftswahl. Die Briten stimmen für den Austritt aus der EU. In Frankreich startet Marine Le Pen als Spitzenkandidatin des rechtsextremen Front National in den Wahlkampf. Es ist dieses Höllenjahr, schreibt Bastian Berbner, in dem er sich auf die Suche macht. Auf die Suche nach Geschichten, die Mut machen. Wie die eines dänischen Polizisten und eines jungen Islamisten.
Dieser junge Mann kommt aus Dänemark, also ursprünglich aus Somalia, aber ist dann mit 5 Jahren nach Dänemark gekommen und hat sich halt in seiner Jugend sehr schnell, sehr stark radikalisiert, wollte dann in den Heiligen Krieg ziehen. Und dann gab es aber diesen einen Tag, als sein Telefon geklingelt hat und am anderen Ende war halt ein Polizist der Präventionseinheit, der zu ihm gesagt hat, naja, ich habe hier in einer Akte von dir gelesen und willst du nicht mal bei mir vorbeikommen auf dem Revier und mit mir einen Kaffee trinken? Wir könnten ja mal drüber reden.
Auf ein erstes Gespräch folgen weitere. Aus Misstrauen wird Neugier. Aus Neugier Vertrauen. Der junge Mann bekommt einen Mentor zur Seite gestellt. Es dauert, doch Schritt für Schritt macht er seinen Frieden mit einer Gesellschaft, von der er sich ausgeschlossen und schikaniert gefühlt hatte. Ohne das Kennenlernen des Fremden, vermeintlich Feindseligen, wäre das kaum möglich gewesen. Das gilt auch für das Hamburger Rentner-Ehepaar Hermes, zu dessen Entsetzen eine Roma-Familie oben ins Haus zieht. Die 6-köpfige Familie ist nicht zu überhören. Schon am 2. Tag tropft Pitsch nasse Wäsche vom Balkon herunter. Christa Hermes stapft hinauf und klingelt.
Auf dem Tisch standen 2 Tassen. Auf dem Herd eine Erdnussdose, in der die Frau offenbar Babynahrung warm gemacht hatte. Es schien kein Geschirr zu geben. Außerdem war es viel zu warm für einen sonnigen Apriltag wie diesen. Christa Hermes deutete fragend auf den Heizkörper und die Frau erklärte in gebrochenem Deutsch, die Kinder frören nachts in den Betten, sie hätten keine Decken, keine Kissen. Nur ihre Pyjamas. Da wurde es bei mir erstmal heller im Kopf, erinnert sich Christa Hermes.
Es ist der Beginn einer echten Freundschaft. Berbner erzählt viele solcher Begebenheiten. Sie sind außergewöhnlich und irgendwie märchenhaft. Der Autor sucht das Muster hinter diesen Erfolgsgeschichten und landet bei Publikationen des Sozialpsychologen Gordon Allport. In seinem Buch »Die Natur des Vorurteils« von 1954 formulierte der Harvard-Professor seine Kontakthypothese. Die Quintessenz, je mehr Kontakt, desto weniger Vorurteile. Berbner leitet daraus ab,
wenn man der Meinung ist, Flüchtlinge sind nicht gut für dieses Land und Deutschland sollte keine Flüchtlinge aufnehmen, würde es, glaube ich, helfen, mit Flüchtlingen zu sprechen. Wenn man der Meinung ist, alle AfD-Wähler sind Nazis, dann würde es, glaube ich, helfen, mit einigen AfD-Wählern mal zu sprechen, um zu merken, dass das nicht stimmt. Man sieht das ja überall. Also diese Art von Vorurteile und Kampfbegriffe werden ja immer aus der Ferne kultiviert.
Wie aber lässt sich Kontakt in einer Gesellschaft institutionalisieren? Wie holt man Menschen heraus aus ihren Filterblasen? Ein Beispiel findet sich im fernen Botswana. Nach der Unabhängigkeit 1966 drohte das Land, das heute als älteste Demokratie Afrikas gilt, an Stammesrivalitäten zu zerbrechen. Um den Kontakt zwischen den Ethnien zu forcieren, führte der erste Präsident des Landes, Seretse Khama, ein rigides System von Beamtentransfers ein, versetzte Lehrer, Ärztinnen, Agrarexperten in die entlegensten Regionen und schaffte es, das Land zu einen.
Die Beamtentransfers waren nicht das einzige Kontaktwerkzeug der botswanischen Regierung. Sie führte auch einen Zivildienst ein, der vorsah, dass junge Männer und Frauen nach der Schule 1 Jahr in ein anderes Stammesgebiet zogen. Er funktionierte ähnlich wie der deutsche Zivildienst, nur dass es weder möglich war, im Krankenhaus nebenan Patienten zu pflegen, noch in Costa Rica Schildkröten zu retten. Ganz nah und ganz fern ginge nicht. Es musste die Mitteldistanz sein, die fremde Nähe.
Ein schöner Gedanke. Allerdings dürften solche Modelle derzeit kaum auf Deutschland übertragbar sein. Da erscheint ein weiteres Kontaktinstrument, das Bastian Berbner vorschlägt, schon vielversprechender. Die sogenannten Bürgerversammlungen. Seit 2012 werden in Irland regelmäßig Personen aus allen Teilen der Gesellschaft per Losentscheid zusammengewürfelt, um über zentrale politische Fragen zu beraten. Ein vielversprechender Versuch, der allgemeinen Politikverdrossenheit beizukommen. Mehr Bürgerbeteiligung, losen statt wählen. Prominent formuliert hat diese Idee bereits der belgische Historiker David van Reybroek in seinem Buch Gegen Wahlen. Ein Ansatz, den Berbner nun aufgreift.
Die stabilsten Demokratien der Geschichte, zum Beispiel das antike Athen, funktionierten nämlich ganz anders als jene, die heute in der Krise sind. Der entscheidende Unterschied ist, die Mitglieder der Athener Regierung, des sogenannten Rats der 500, wurden nicht gewählt. Sie wurden ausgelost. Was heute verrückt anmutet, erschien damals als einzig sinnvolle Lösung. Die Amtszeiten waren begrenzt. Die meisten Athener Bürger hatten irgendwann in ihrem Leben ein politisches Amt inne. Dadurch verschwand der Unterschied zwischen Bürgern und Politikern, Regierten und Regierenden, zwischen oben und unten.
Werbners Buch liefert keine Blaupause, keinen 10-Punkte-Plan zur Rettung der deutschen Debattenkultur. Es beantwortet auch nicht die Frage, wie mit denen umzugehen sei, die wirklich Nazis oder wirklich Dschihadisten sind. Doch endlich belässt ein Autor es nicht bei der bedrückenden Bestandsaufnahme, sondern entwickelt neue Ideen. Werbners brillant geschriebene Reportagen sind obendrein ein Lesegenuss. Hoffnung könne man auf den folgenden Seiten finden, verspricht der Autor zu Beginn. Versprechen eingelöst.
Christina Jansen war das über 180 Grad Geschichten gegen den Hass von Bastian Berbner. Der CH Beck Verlag hat das Buch veröffentlicht. 208 Seiten zum Preis von 16,95 Euro. Bärtige Männer in Fellkluft, kriegerische Maiden im figurbetonten Lederwams. So sieht das Bild aus, das Filme und populäre Serien wie etwa Vikings von den Bewohnern Skandinaviens im Frühmittelalter zeichnen. Und dieses Klischee existiert schon lange. Kostümbälle inklusive Metbesäufnis gab es bereits im 19. Jahrhundert. Wenig später dann bastelten sich die Nationalsozialisten ein neues Abziehbild von der vermeintlich arisch edlen Herrenrasse. Was die Menschen im Norden Europas, die bis heute verallgemeinernd Wikinger genannt werden, wirklich ausmachte, das haben Jörn Stecker und Matthias Toplak in einem Sammelband zusammengetragen. Unser Rezensent Winfried Dolderer über die Wikinger, Entdecker und Eroberer.
Auf dem Umschlag schaut ein behelmter, verwegen dreinblickender Krieger dem Leser entgegen und weckt damit womöglich Erwartungen, die die Lektüre nicht einlösen wird. Denn um Kampf und Raub, Abenteuerfahrten, Blitzüberfälle mit pfeilschnellen Drachenschiffen, all die Dinge also, die die Wikinger zum Schrecken des frühmittelalterlichen Westeuropa werden ließen, geht es Herausgebern und Autoren dieses Bandes erklärtermaßen nicht. Ihr Anliegen ist, den Mythos Wikinger am aktuellen Stand der archäologischen und historischen Forschung zu messen.
Wer waren diese Wikinger, die Rocker der europäischen Frühgeschichte wirklich? Trugen sie Hörner an ihren Helmen? Waren sie in schwarzes Leder und Fell gehüllt und kämpften mit großen Äxten? War ihr Leben eine einzige ausschweifende Orgie voller Gewalt und Trinkerei? Was von den Legenden, Mythen und populären Vorstellungen stimmt mit den historischen Tatsachen überein?
In diesem Sinne ist es ein Beitrag zur Entmythologisierung, dass die Kopfbedeckung des Kriegers auf dem Umschlag dem Typus des Brillenhelms entspricht. Ein aus dem 9. Jahrhundert stammendes Exemplar fand sich 1943 in einem Häuptlingsgrab in Norwegen. Von Kuhhörnern war auf diesen authentischen Helmen keine Spur. Herausgeber Jörn Stecker war bis zu seinem Tod 2018 Professor für Mittelalterarchäologie an der Universität Tübingen, nachdem er zuvor viele Jahre im schwedischen Lund und in Visby auf Gotland gelehrt hatte. Mitherausgeber Matthias Toplak hat bei Stecker über ein wikingerzeitliches Gräberfeld auf Gotland promoviert. Gemeinsam mit ihnen verantworten 25 Autoren aus 5 europäischen Ländern die Beiträge dieses Sammelbandes. Sie handeln von Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur des frühmittelalterlichen Skandinavien und der Rolle der Wikinger als Akteure einer Globalisierung lange vor unserer Zeit. Die Befunde der Archäologie, angereichert durch die seit 3 Jahrzehnten entwickelten Methoden der Paläogenetik, sind dabei von vorrangiger Bedeutung, denn die beredtesten der verfügbaren Schriftquellen lassen eine ausgewogene Darstellung kaum erwarten.
In der Epoche der Wikinger gegen Ende des 1. Jahrtausends waren es die Mönche in den Schreibstuben der christlichen Klöster, die in Chroniken und Annalen die Geschehnisse in der Welt niederschrieben und so überlieferten. Gerade diese Klöster, ungeschützt und reich, waren jedoch die ersten Opfer der Wikingerüberfälle. Und so verwundert es nicht, dass die Mönche die heidnischen Nordmänner als Geißel der Christenheit verteufelten.
In 6 Themenbereichen werden unter anderem Begräbnissitten, Bewaffnung und Bekleidung der alten Skandinavier abgehandelt, zudem die Siedlungsstruktur ihrer nordeuropäischen Heimat, wo sie entgegen populären Vorstellungen zum überwiegenden Teil als Bauern, Fischer und Handwerker ihren Lebensunterhalt verdienten. Es geht um die Rolle der Frauen, um Schiffbau, Handel und Seefahrt sowie Religion und Mythologie.
Wichtig ist, nicht alle wikingerzeitlichen Menschen fuhren zur See. Die Archäologie kontrastiert mit ihren Ergebnissen das Bild der Schriftquellen und vermittelt uns Einblicke in eine oft vergessene Welt. Es sind Einblicke in den ländlichen Raum und damit in das alltägliche Leben der Mehrheit der Wikinger.
Von den Raubfahrten der alten Nordmänner gegen die westeuropäischen Reiche der Franken und Angelsachsen ist nur am Rand die Rede. Erwähnt wird etwa, dass der Karolinger Karl der Kahle um 850 den Export hochwertiger Schwertklinge nach Skandinavien verbot, um den Wikingern nicht auch noch die Waffen zu liefern, mit denen sie die Franken massakrierten. Umso ausführlicher kommt die skandinavische Expansion in Osteuropa zur Sprache, wo die Wikinger im heutigen Russland seit dem 8. Jahrhundert mit Niederlassungen vertreten waren und über die großen Ströme bis ins Schwarze Meer gelangten. Sie haben hier weniger verheerende Erinnerungen hinterlassen als im Westen. Im Osten traten die Wikinger als Fernhändler auf, deren Verbindungen von Island und Grönland bis in den Orient und nach Mittelasien reichten. Vor dem inneren Auge des Lesers entsteht das Bild einer über weite Distanzen vernetzten frühen Welt. In der schwedischen Wikingerstadt Birka fanden sich eine Buddha-Statue aus Südasien und ein ägyptischer Skarabäus-Anhänger. In einem auf das Jahr 834 datierbaren Prunkgrab lag das Skelett einer Frau, die laut DNA-Analyse aus dem heutigen Iran stammte. Silberdirhems und standardisierte Bronzegewichte aus dem islamischen Kalifat in Bagdad, wo die Vereinheitlichung von Münzen und Maßen weiter fortgeschritten war als in Europa, waren im 9. Jahrhundert unentbehrliche Hilfsmittel des Handels im Ostseeraum. Das gut lesbar geschriebene Buch kommt ohne Anmerkungsapparat aus. Dafür enthält es ein Glossar der wichtigsten Fachbegriffe und zu jedem Kapitel ein Literaturverzeichnis. Hier wird das Verdienst der Herausgeber und Autoren deutlich. Sie haben über zahllose Einzelpublikationen verstreute Befunde ihrer Spezialwissenschaften zu einer für ein breites Publikum attraktiven Synthese geformt. Dem Leser wird freilich die Ausdauer abverlangt, sich mit Sachverhalten aus Archäologie, Numismatik oder altnordischer Philologie eingehend vertraut zu machen. Wen das nicht schreckt, der entdeckt eine Fundgrube oftmals überraschenden Wissens über das alte Skandinavien.
Winfried Dolderer zum Buch »Die Wikinger – Entdecker und Eroberer«, herausgegeben von Jörn Stecker und Matthias Toplak. Es ist bei Propylän verlegt. 480 Seiten gibt es dort zum Preis von 32 Euro. Und damit geht Andruck zu Ende. Unser Magazin für politische Literatur hören Sie wieder am kommenden Montagabend oder, wenn Sie mögen, in unserer DLF-Audiothek-App. Johanna Herzing war bis hierher am Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend.